Jetzt um 9.35 Uhr gibt es in der Alternative Lebensweisheiten aus dem Kloster. Dafür ist der Würzburger Benediktiner Anselm Grün inzwischen weit über die Grenzen Frankens hinaus bekannt. Er hat zahlreiche Bücher veröffentlicht. Ralf Ludwig hat den Benediktiner Anselm Grün getroffen.
Dame, 19. März 1999. Am Rande der kleinen niedersächsischen Stadt in der Nähe von Osnabrück, dort wo ein kleines Benediktinerkloster liegt, ist der geräumige Parkplatz überfüllt. Ein ungewöhnlicher Anblick für das sonst so ruhige Priorat. Der Grund für den Besucherandrang? Ein Seminar, das an diesem Wochenende abgehalten wird. Das Thema Selbstwert finden. Das klingt eher belanglos und allgemein, doch die eigentliche Attraktion ist der Leiter des Seminars, der Benediktinerpater Anselm Grün. Seit einigen Jahren schon zieht er Menschen magisch an. Bei seinem letzten Vortrag in Bochum vor wenigen Monaten war der Saal zu klein, der sonst für die üblichen Vorträge eher zu geräumig war. Über 400 kamen, um dem Benediktinerpater zu lauschen. Die Gänge waren mit Sitzenden versperrt, sogar auf den Fensterbänken kauerten die Zuhörer. Über 2 Stunden lang konnte Anselm Grün sie fesseln. Die Themen sind es wohl nicht, die so anziehend wirken. Sie klingen oft so lapidar wie das Seminar in Damme und wie die Titel seiner Bücher, die den Buchhändlern fast aus den Händen gerissen werden. Herzensruhe oder im Einklang mit sich selbst sein oder auf dem Wege Gesundheit als geistliche Aufgabe. Neue Spiritualität ist das Stichwort, das Pater Anselm in vielen Variationen aufgreift. Ich bin in Damme mit ihm verabredet. Er kommt ein wenig später, ist mit dem Auto auf der 500 Kilometer langen Strecke von Klostermünster Schwarzach in Unterfranken unterwegs in einen Stau geraten. Ein Pater des Klosters wartet mit mir. Ich frage ihn, was die Menschen seiner Meinung nach an Pater Anselm so fasziniert. Er zuckt die Schultern, lächelt. Das kann ich nicht sagen, meint er. Er strahlt eben etwas aus, was Menschen hoffen lässt, bei ihm das zu finden, was sie sonst vergeblich suchen, ist die zögernde Antwort. Wenig später tritt Anselm Grün ein. Ein mittelgroßer Mann, Mitte 50, graumelierte Haare, etwas schütter. Dafür wird das braun gebrannte Gesicht mit den freundlichen blauen Augen von einem mächtigen Bart umrahmt. Kaum haben wir uns zum Gespräch auf die Rattanstühle im Sprechzimmer des Klosters niedergelassen, frage ich ihn, ob er denn ein christlicher Guru ist.
Nein, ich fühle mich absolut nicht als Guru. Ich bin Mönch mit Bruder und meine normale Tätigkeit ist eine ganz wirtschaftliche und banale. Ich leite die Finanzen und habe also mit Bauten, Müllproblemen und verschiedenen Werkstätten zu tun. Ich fühle mich nicht als Guru, sondern als einer, der als Mönch lebt. Ich freue mich, dass das, was ich schreibe, was mich gerade so bewegt, dass das viele Menschen auch anspricht. Da bin ich sehr dankbar. Aber ich will nicht auf einer Welle reiten, die jetzt modern ist, sondern für mich ist es ganz wichtig, auf dem Weg zu bleiben und nicht irgendwo vereinnahmt zu werden, vermarktet zu werden.
Immerhin aber trifft sein Angebot auf eine gesellschaftliche Situation, in der, was die spirituelle Erfahrung angeht, eine echte Lücke spürbar ist. Nicht umsonst greifen viele Menschen nach fernöstlichen Meditationstechniken und Vorstellungen, nach geistlichen Übungen und Versenkung in Mantras, religiöse Praktiken, die auch in der christlichen Tradition einmal lebendig waren, die aber aus dem Alltag christlicher Religion längst ausgewandert sind. Ist es dieses Manko, was Anselm Grün zu füllen verspricht?
Ich antworte nicht unbedingt auf das Manko der Menschen, sondern ich beschreibe den Weg, den ich gehe, was mir hilft. Aber ich erfülle keine Marktlücke, sondern ich denke nicht in diesen Kategorien, sondern ich schreibe, was für mich stimmt und freue mich, dass es auch für die Menschen stimmt. Die Menschen leiden, so sagt auch mal Zicke Jung, an der Banalität ihres Lebens, dass sie nichts sind als Rentenbeitragszahler und Krankenkassenbeitragszahler und so weiter. Das Geheimnis fehlt, dass ich einen unendlichen Wert habe, dass mein Leben eine Spur eingräbt in diese Welt, dass ich jeden Tag, wenn ich aufwache, das Gefühl habe, es ist wichtig, dass ich lebe. Ich habe ja eine Ausstrahlung, die nur ich habe und wie ich Menschen begegne, wie ich mit ihnen spreche, das gräbt eine Spur ein in diese Welt und das gibt mir das Gefühl, mein Leben ist nicht sinnlos und nicht wertlos. Für mich heißt Spiritualität, dass es noch eine andere Dimension gibt in meinem Leben, die tiefer ist, die in das Geheimnis Gottes vordringt. Eine christliche Lebenskultur, das ist ein wichtiger Aspekt, aber dann auch die Erfahrung Gottes in meinem Leben, die heilende Erfahrung Gottes und Spiritualität heißt für mich immer auch eine neue Weise der Selbsterfahrung. Es gibt für mich keine Gotteserfahrung ohne Selbstbegegnung, aber eben keine bohrende, analysierende Selbstbegegnung, sondern eine ausgesöhnte, versöhnliche und versöhnende Selbstbegegnung.
Keine bohrende, sondern eine versöhnliche Selbstbegegnung. Sicher, es trifft zu, dass jede Religion, die christliche zumal, zwei Gesichter hat. Das eine ist eher bedrohlich, moralisch, zwingt den Menschen zur Begegnung mit seiner Schuld und es kann Angst machen. Das andere Gesicht ist das Befreiende, das Erlösende, die Vergebung der Schuld und die Befreiung aus dem Leistungsdruck, unbedingt ein guter Mensch sein zu müssen. Ist das zweite Gesicht der Religion, das Therapeutische, für Anselm Grün das Beherrschende, will ich wissen?
Sicher, die Religion ist therapeutisch, aber natürlich gibt es Unterschiede zwischen Therapie und Seelsorge. Die Therapie arbeitet nach ganz bestimmten Methoden, versucht, die Wunden anzuschauen, auch zu heilen. Aber sie kann noch keinen Sinn stiften. Den Sinn stiftet die Seelsorge oder die Theologie und der Glaube. Ich nehme die psychologische Ebene ernst, aber ich versuche nicht, den Glauben auf Psychologie zu reduzieren, sondern im Glauben die Antwort zu finden, die eigentlich in der Sehnsucht auch zum Ausdruck kommt, wie sie in jeder Therapie immer wieder erzählt wird.
Klöster baut man nicht, um Probleme zu lösen, sondern um Gott mitten aus den Problemen heraus zu loben. Anselm Grün schließt daran die Folgerung, viele meinen, durch Beten und Meditieren könnten sie ihre Probleme lösen, könnten sie ihre Depressionen überwinden, ihre Empfindlichkeit ablegen, ihre innere Leere ausfüllen. Doch häufig nützt ihr Beten nichts. Sie beten dann immer mehr und werden immer unzufriedener. Das ist eine typische Lösung, mehr von demselben. Dahinter steckt die utopische Vorstellung, sie würden alle ihre Probleme einmal lösen, sie würden irgendwann einmal alle Krisen hinter sich gebracht haben. Aber diese utopische Vorstellung, die zu einem ständigen Mehr an Gebet führt, ist selbst das Problem. Mitten aus den Problemen heraus Gott zu loben, so fährt Anselm Grün fort, deutet die Situation um. Ich bitte nicht um eine Änderung der Situation, um eine Lösung des Problems, sondern ich lobe Gott mitten aus den Problemen. Und das relativiert schon die Probleme, das ändert schon die Situation. Denn ich habe Abstand dazu, ich werde nicht mehr beherrscht von meinen Schwierigkeiten, ich muss nicht immer daran denken. Ich laufe nicht länger der utopischen Lösung nach, dass ich alle meine Probleme lösen muss. Im Loben löse ich nicht das Problem, sondern ich löse mich von ihm. Diese Umkehrung klingt einfach. Ihre Verwirklichung ist es freilich nicht.
Ich bin 64 eingetreten und die 68er Generation ist auch im Kloster nicht vorbeigegangen und wir waren nicht zufrieden mit dem, was wir gelebt haben und haben dann eben im Zen neue Wege gesucht und im Bezirke Jung. Allerdings jetzt beschäftige ich mich wenig mit Zen-Buddhismus. Ich schätze ihn, aber es war für uns eine ganz wichtige, nicht nur für mich, sondern auch für meine Mitbrüder, eine ganz wichtige Fährte in der alten Tradition, den Reichtum an Meditation zu entdecken. Und seit dem 3. Jahrhundert gibt es im Christentum auch Meditation, nur haben wir das nie richtig angeschaut.
Nie richtig angeschaut? Das ist eine eher zurückhaltende Kritik gegenüber der Kirche, die in der Vergangenheit stärker auf ihre moralischen und politischen Einflüsse auf unsere Gesellschaft vertraut hat, als auf ihre geistlichen Kräfte. Als ich Anselm Grün danach frage, nickt er.
Es gibt in der christlichen Tradition ganz gute und gesunde und reiche Ströme, aber es gibt natürlich einseitige Strömungen. Und das war sicher einmal das Moralisierende, das, wo Glaube und Macht miteinander verbunden worden ist, wo man schlechtes Gewissen eingeimpft hat, wo der Umgang mit Aggression und Sexualität, die beiden wichtigsten Lebensenergien, sehr negativ war und deswegen in der Kirche ganz viel Aggressionspotenzial war, der aggressive Umgang mit nicht glauben, aber auch mit sich selber. Dann die Verdammung der Sexualität, die doch irgendwo mit Angst behaftet war, anstatt sie zu verwandeln in Spiritualität. Das sind sicher so negative Aspekte. Und dann seit der Aufklärung das zu rationale, zu verkopfte und zu organisierte Christentum, wo einfach die Spiritualität vernachlässigt worden ist.
Dass die Kirchen in der Vergangenheit und bis heute Aggressionen und Sexualität verdammt haben und zugleich die Spiritualität vernachlässigt haben, diese Analyse Anselm Grüns scheint zuzutreffen. Und vielleicht ist diese Fehlentwicklung einer der Gründe dafür, dass das Christentum von vielen als lebensfeindlich empfunden worden ist. Wenn Anselm Grün vom Glauben spricht, dann hört sich das ganz anders an, als es aus vielen kirchlichen Verlautbarungen herauszuhören ist. Da geht es weder um Moral noch um bestimmte Lehrsätze, sondern um eine innere Gewissheit, die mehr ist als ein Gefühl des Ungefähren und doch zugleich sehr offen scheint.
Glauben heißt für mich einfach Vertrauen, aus dem Vertrauen zu leben, dass ich in Gottes guter Hand bin, dass Gott, obwohl er der große Schöpfer ist, trotzdem ein Interesse hat an mir, dass ich immer wieder, wenn ich in mich selber hineinhorche, vertraue, dass ich nicht nur auf mich stoße, sondern durch meine Emotionen, durch meine Wirklichkeit hindurch auf Gott hinstoße und Gott erahne. Also Glauben heißt dann für mich natürlich auch eine ganz bestimmte Lebenskultur aus christlichen Ritualen herausleben. Also Glaube ist nicht etwas nur Emotionales und nur Verstandesmäßiges, sondern ein Eingebettetsein in eine Lebenskultur, die mich trägt. Aber das Tiefste im Glauben ist, halte ich an mir fest oder überlasse ich mich innerlich dem Gott, kann ich mich loslassen? Und wenn ich mich loslasse, vertraue ich, dass ich gehalten bin von Gott. Das ist für mich das Entscheidende des Glaubens. Über Gottes Erfahrung kann man nur sehr zart und subtil sprechen. Man darf nicht so plakativ und ich habe Gott erfahren und alles ist anders geworden. Für mich ist Gottes Erfahrung eine ganz stille Erfahrung von Stimmigkeit, wo ich auf einmal durchblicke und nicht genau es mehr weiß, aber einmal blicke ich durch und weiß, das Leben stimmt, es ist alles gut, obwohl ich tausend Probleme habe, in der Tiefe ist es gut. Das eine Gottes Erfahrung oder das andere, wo ich mich vergessen kann, wo ich mich einfach fallen lassen kann oder wo ein Wort mich so anrührt, dass es einfach im Leib wohnt oder in Natur, wenn ich erlebe und einfach nur im Schauen bin und spüre, der Sonne in dieser Schönheit strahlt Gott mich an. Oder in der Liturgie, wo ich etwas singe und weiß, es stimmt. Es ist nicht einfach nur schöne Worte, es stimmt. Manchmal ist so eine tiefe Erfahrung, dass in mir ein Raum ist, wo niemand Zutritt hat. Die Menschen nicht, mit den Erwartungen, meine eigenen Gedanken nicht. Das ist so die Ahnung, da wohnt Gott in mir. Wenn ich das erfahre, das ist immer nur ein kleiner Augenblick, dann ist so eine weite Freiheit da. Da hat keine Macht über mich. Dort, wo Gott in mir ist, bin ich frei, bin ich ganz authentisch. Dort komme ich in Berührung mit dem unberührten Bild Gottes von mir. Dieses unberührte, authentische Geheimnis, Heimat, Freiheit, das sind so für mich Aspekte der Gotteserfahrung.
Das Leben ist in der Tiefe gut. Ich kann mich fallen lassen. Wahrscheinlich steckt in diesen Formulierungen ein Teil der Faszination, die Anselm Grün auf viele Menschen ausübt. Religion als intimes, persönliches Erlebnis, das sich nicht über den Verstand allein mitteilen lässt und das zugleich ein freies, selbstständiges Bewusstsein initiiert. Braucht man dazu eigentlich noch eine Kirche? Ja, meint Anselm Grün, aber ihre Lehre darf nicht plakativ sein und sie darf nicht moralisieren.
Ich bin sehr skeptisch gegen so missionarische Predigten, die zu plakativ von Gotteserfahrung sprechen. Ich denke, stimmt das denn? Und ich muss meine Worte, wenn ich etwas von Gotteserfahrung beschreibe, immer wieder sagen, stimmt das wirklich, was ich sage? Oder wenn ich predige, stimmt das? Oder sagst du das nur, weil es dir gut tut und weil es stimmt und weil es ankommt? Also dieses immer weitergehen und spüren, Gott ist ja ungreifbar und trotzdem brauchen wir Bilder, wir können in Bildern davon sprechen, aber die Bilder müssten auch angesprochen werden.
Auf Offensichtlich führen die Verletzungen, die wir nicht anschauen und aufarbeiten, dazu, dass wir immer wieder in Situationen geraten, die die Verletzungen von früher fortsetzen. Wir machen uns selbst zum Opfer. Dagegen kann man nicht ankämpfen, meint Anselm Grün. Vielmehr geht es darum, seinem eigenen Gefühl der Geborgenheit nachzugehen, seinen Weg zu finden, auf dem man nicht mehr Opfer, sondern Herr seines Geschicks sein kann. Das wiederum aber ist nur möglich, wenn man sich fallen lässt, im Bewusstsein, dass man geborgen ist. Anselm Grün nennt diesen Vorgang das Umdeuten der Wirklichkeit. Dieses Umdeuten ist kein Verfälschen der Wirklichkeit, etwa ein Schönreden. Dieses Umdeuten bezieht sich vielmehr auf die Tatsache, dass wir ja unbewusst schon immer deuten. Dass wir bei der Deutung unseres Lebens von Deutungen ausgehen, die wir unbewusst von unserer Umgebung übernehmen. Gegenüber dieser oft unreflektierten Deutung deutet, nach Anselm Grün, der Glaube unser Leben um. Er lässt es uns so deuten, wie Gott unser Leben sieht. Es geht bei diesem Umdeuten gerade nicht darum, alles einfach hinzunehmen und nicht nach wirklichen Lösungen Ausschau zu halten. Wörtlich sagt Anselm Grün, die Alternative lautet für mich ändern oder umdeuten, aber nichts dazwischen. Nicht ein wehleidiges Jammern, dass man da nichts machen könne, dass halt alles so schwer sei. Die Alternative ändern oder umdeuten zwingt mich zu einer aktiven Reaktion. Ich muss mich entscheiden, was ich will, wie ich auf die Herausforderungen unseres Lebens, auf die Herausforderungen durch Mitmenschen und durch Situationen bei der Arbeit reagiere. Diese Entscheidung zu fällen ist immer wieder nötig. Aus diesen Entscheidungen entsteht das, was Anselm Grün mit dem Bild des Weges meint.
Für mich heißt Weg, dass ich nicht stehen bleibe, weder in meiner Gotteserfahrung noch in dem, was ich schreibe, sondern dass ich immer wieder ringe, wer ist dieser Gott für mich, wer bin ich, was stimmt für mich, wohin will Gott mich führen, was will sich entfalten in mir. Also ich gebe mich einfach nicht zufrieden, auch mit meinen Büchern gebe ich mich nicht zufrieden, sondern es ist immer so ein Suchen und Tasten, Suchen, was ist das Geheimnis Gottes, wer ist dieser Gott wirklich. Natürlich habe ich viel darüber geschrieben, aber bei jedem Wort weiß ich, es ist noch nicht das Eigentliche, sondern es ist ein Tasten nach dem Geheimnis.
Anselm Grün, tradiert von Ralf Ludwig. Das war's für heute und für diese Woche in der Alternative, Moderation und Musikauswahl Christoph Schäffer. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Tschüss.
In Kürze gibt's die Ortszeit mit Christel Blanke.
Es ist 22.30 Uhr.
Deutschlandradio Berlin. Ortszeit.
Dazu begrüßt Sie heute Abend ganz herzlich Christel Blanke. Die Schlagzeilen. BGH bestätigt Berliner Urteil gegen DDR-Politiker. Krenz, Schabowski und Kleiber müssen wegen des Schießbefehls ins Gefängnis. Der Bundesgerichtshof in Leipzig hat heute das Urteil des Berliner Landgerichtes von 1997 bestätigt. Danach muss Krenz wegen der politischen Verantwortung für den Tod von DDR-Flüchtlingen für 6,5 Jahre die ehemaligen SED-Politbüro-Mitglieder Günter Schabowski und Günter Kleiber für 3 Jahre ins Gefängnis. Aus Leipzig, Gudula Geuter.
In der ersten mündlichen Urteilsbegründung wiederholte die vorsitzende Richterin Monika Harms im Wesentlichen die Begründung der Berliner Richter. Die 3 Mitglieder des mächtigsten Gremiums der DDR hätten Beschlüsse des Politbüros mitgetragen, die ein menschenrechtswidriges Regime aufrechterhielten, und sie hätten durch ihre Zustimmung dazu beigetragen, dass die tödlichen Schüsse an der Grenze fielen. Bei denen kamen auch die 4 Opfer um die es in der Verhandlung ging, darunter auch der letzte Mauertote, Chris Geffroy. Die Richter sahen in der Zustimmung noch eine besondere persönliche Schuld. Schließlich hätten die Machthaber der DDR ein ureigenes Interesse am Erhalt des Staates gehabt.
Gudula Geuter berichtete aus Leipzig, und zum Urteil gegen Krenz, Schabowski und Kleiber auch der Kommentar von Bernhard Hohlfeld.
Der Bundesgerichtshof zeigte mit seinem Urteil, dass die aus Westdeutschland stammenden Richter sehr gut das Funktionieren des Machtapparates der DDR verstanden haben. In der Urteilsbegründung schreiben sie: Das Politbüro der SED hat über dem Nationalen Verteidigungsrat gestanden. Genauso war es. Die Partei herrschte über die Staatsorgane. Die Richter sagen auch, Krenz und Co. können die Schuld nicht auf das allgemeine System und die Umstände abwälzen. Sie waren Mittäter, hätten dies freiwillig getan, also werden sie dafür persönlich verurteilt. 6,5 Jahre Knast für Krenz wegen schwerer Mittäterschaft in 4 Fällen des Totschlags.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Mit Christoph Heinemann. Guten Morgen. Sie hören die Informationen am Morgen im Deutschlandfunk.
Die Mauer wird in 50 und auch in 100 Jahren noch bestehen bleiben, wenn die dazu vorhandenen Gründe noch nicht beseitigt sind. Das ist schon erforderlich, um unsere Republik vor Räubern zu schützen, ganz zu schweigen vor denen, die gern bereit sind, Stabilität und Frieden in Europa zu stören.
Erich Honecker, 1987. Erinnerung an den 9. November. Vor dieser Sendung habe ich Altbundeskanzler Helmut Kohl gefragt, was ihm durch den Kopf ging, als er die Nachricht von der Öffnung der Mauer hörte.
Ich war zunächst ganz ungläubig. Ich war zu einem Staatsbesuch in Warschau mit der Wahl Gorbatschows zum Generalsekretär. War ein neuer Mann gekommen, der, nachdem er sozusagen mal alles studiert hatte und die Lage seines Landes zur Kenntnis genommen hat, eine Art Inventur gemacht hat, zu dem Ergebnis kam, mit der Hochrüstung geht das Land endlich kaputt. Also muss ich Abrüstungsverhandlungen machen. Und das war, wenn Sie so wollen, entscheidend für alles. Und ohne die Abrüstungsverhandlungen, ohne die Position von Gorbatschow und seines Partners Bush, ein weiterer Glücksfall, wäre die deutsche Einheit mit absoluter Sicherheit nicht gekommen. Und zu dem Bild gehört auch das, was in anderen Ländern geschehen ist. Also da waren die Ungarn, die sind 56 bei der Ungarischen Revolution vom Panzer niedergewalzt worden, aber sie haben nicht aufgehört. Es war ja kein Zufall, dass die Ungarn dann die Grenze geöffnet haben. Oder da waren die Tschechen, die haben Tschechen und Slowaken im Prager Frühling 79 Ähnliches erlebt. Aber Václav Havel und die Seien sind nicht untergegangen. Da war vor allem die polnische Solidarność, die es fertiggebracht hat, einfach weiterhin die Fahne zu hissen und zu singen, noch ist Polen nicht verloren. Und mit dieser Solidarność ist ja dann zuallererst in einem kommunistischen Staat eine demokratische Entwicklung eingeleitet worden. Und dann kam der große persönliche Mut von vielen Männern und Frauen, die man auch heute gar nicht genug rügen kann, die also hier in der DDR ihr klares Nein für das Regime sitzen.
Einen für Papa, einen für Mama, so heißt es abends, wenn die Kleinen ins Bett gebracht werden. Ein wackerer Geselle mit Spitzbart bringt ostdeutsche Kinder allabendlich ins Bett, und das seit Generationen, nämlich seit dem 22. November 1959. Der Sandmann wird 40. Thomas Klug berichtet.
Vom Aussehen her ist er ein beweglicher, teils auch kindhafter, teils auch erwachsener Mensch oder Figur. Jetzt befinden wir uns gerade im Sandmann-Studio.
Das Studio des Sandmanns ist im Filmpark Potsdam-Babelsberg untergebracht. Es ist ein gläsernes Studio. Bei den Dreharbeiten klopfen die Sandmann-Fans also mal an die Scheibe und dem Sandmann winken mal schnell guten Tag sagen.
Verschämt kommen größere Jungs hier in diese Ausstellung.
Sandmann, lieber Sandmann.
aber man spürt, irgendwo ist da noch so ein kleines Fünkchen drin. Also es hat eine kleine Achtung, hat's, wenn sie es auch verstecken wollen mit ihrer Burschikosität.
Dieser Punkt im kalten Fernsehkrieg zwischen Ost und West geht ganz klar an das Kinderfernsehen des Deutschen Fernsehfunks in Berlin-Adlershof.
Bis dorthin hatte sich herumgesprochen, dass in der ARD ein Sandmann die Kinder ins Bett schicken sollte. Nun wollte man sozialistische Kinder nicht von kapitalistischen Sandmännern in den Schlaf schicken lassen. Das wollte man schon selber besorgen. Also brauchte der Fernsehabendgruß für Kinder, den es damals bereits gab, eine Rahmenhandlung. Ein eigener Sandmann musste her, und zwar noch bevor die ARD Konkurrenz mit Westsand um sich werfen konnte. Wolfgang Behrendt hat den Sandmann für das Adlershofer Kinderfernsehen entwickelt.
Es sollte eine liebenswürdige Figur werden und sie sollte nach Möglichkeit längere Zeit leben, wenn nicht überhaupt ein ewiges Leben haben. Also mit all diesen Dingen muss ich mich befassen. Ein Aussehen, das die Kinder von vornherein zum Schlafen animieren sollte. Also es hatte ein Äußeres wie ein Schlafwandler, hatte auch sowas wie eine Schlafmütze, kann man sagen. Da waren Sternchen drauf und das Ganze war eingepackt in einen Strickoverall und so ging das am Anfang. Aber das konnte nicht die ewige Lösung sein, denn Sandmännchen müsste aktiver werden, weil der Gedanke erstmal ganz klar sich herausstellte, es musste ja schnell bei allen Kindern zugleich in der Welt sein und deshalb musste es ein wackeres Kerlchen werden. Und ich denke, fast unbemerkt wurde dann von mir das Sandmännchen innerhalb von vielleicht 6 bis 8 Wochen allmählich umgestaltet. Es wandelte sich eben von diesem Schlafwandler zu diesem bis heute bekannten wackeren Kerlchen.
Der Sandmann brachte Kinder um das Wachsein in Schweden und Norwegen, Großbritannien und Irak, Kuwait, Madagaskar und West-Berlin. Jetzt auch bundesweit via Kinderkanal von Bayern bis Bremen. Die Aufgabe hat sich seit 1959 nicht verändert. Sand ausschütten. Und so ist die Sandmann-Geschichte immer gleich. Sandmann kommt, wird von allen freundlich begrüßt, er scherzt mit seinen Gastgebern, gemeinsam sehen sie den Abendgruß, der Sandmann geht, bewirft beim Abschied alle Anwesenden mit Sand und verschwindet zu Fuß, per Hubschrauber, Auto, Schiff, Flugzeug, Straßenbahn, Raumschiff und anderen Dingen, die ihm gerade in die Quere kommen. Da passiert nichts Unerwartetes, da gibt es keine Konflikte, keine Aufregung, alle sind freundlich zueinander. Alles ist gleich, alles ist angenehm.
Mit seiner Aufgabe ist dieser Sandmann nie einsam.
Sandmann gibt Rätsel auf. Schon zu DDR-Zeiten erschien er mitunter privilegiert. Er tauchte plötzlich im nicht-sozialistischen Wirtschaftsgebiet auf. Wolfgang Behrendt, der Sandmann-Erfinder.
Naja, Indien, Japan, Afrika, es waren für alle Kontinente eigentlich fast bereist worden, außer Nordamerika, würde ich sagen. Also war auch in Kuba zum Beispiel. Es ist einfach so, dass in Verbindung mit den Märchen anderer Länder sich das anbot, dass man eben auch Reisen in diese Länder gestaltete. Das konnten wir freizügig machen. Es gab da auch eigentlich so gar keine Einschränkung. Es sei denn, dass es vielleicht irgendwo mal gerade diplomatisch nicht günstig aussah, dann hat man es eben noch mal sein lassen, aber man hat es dann später doch mal aufgreifen können.
Reisen durfte der Sandmann also. Das war sonst nur Rentnern vorbehalten. Aber der Sandmann sah noch nie aus wie 65. Und er hatte, in einem Land, in dem man wenigstens 12 Jahre auf einen schlichten Trabant warten musste, eine beneidenswerte Menge an Fahrzeugen. Und er kam immer pünktlich, also musste er auch nirgends Schlange stehen. Die Frage stellt sich, ob der Sandmann überhaupt ein richtiger DDR-Bürger war. Für die Puppengestalterin Birgit König ist die Antwort klar. Der Sandmann
ist ein DDR-Bürger gewesen, wie alle anderen auch. Die Menschen haben da gelebt, also hat er sich in dieser Form auch angepasst und eingepasst und hat sie dort besucht.
Sabine Berger, die Sandmann-Animateurin.
Und er war schon immer human und er war schon immer das, was er eigentlich heute auch ist, derjenige, der den Traumsand bringt. Und klar waren da Wimpeln drin und da waren noch Schilder drin und sie sind teilweise auch jetzt rausgeschnitten, aber die Filme werden nach wie vor gesendet.
Nach der Wende geriet der Sandmann in eine Existenzkrise. In den Zeiten der Abwicklung des DDR-Fernsehens drohte auch dem Sandmann das Ende. Doch in diesem einen Fall erhob sich in Ost und West der Volkszorn und zwang die Abwicklungsfanatiker in die Knie.
Es gab dann eine regelrechte Volksbewegung, die aber im Übrigen, das muss ich noch sagen, ausgerechnet auch von West-Berlin her kam, nämlich von Zuschauern, die regelmäßig als Familie Sandmännchen gesehen haben, dass sie also diese Unterschriftensammlung, die dann in großer Breite entstanden ist, zur Erhaltung des Sandmännchens angeführt haben.
Er ist ein Kind der 50er Jahre, das darf man nicht vergessen. Von der Gestaltung und allem, es ist erstaunlich, dass er sich bis heute erhalten hat.
Das tägliche Ende der Auftritte des Sandmanns ist ein Ritual. Egal wo er ist, zum Abschied wird Sand gestreut. Überall wird das erwartet. Vielleicht ein Symbol für gemeinsame Sehnsüchte auf dieser Welt, egal welche Unterschiede es auch sonst noch gibt. Der Sandmann erfüllt die Erwartungen, bringt Ruhe, vielleicht auch Träume und Zuversicht. Er vermittelt Nähe und Vertrautheit, um dann zu verschwinden. Allein und vielleicht doch einsam. Abschiedsmelancholie bleibt zurück. Kinder wissen, am nächsten Tag geht alles von vorn los. Erwachsene sehen den Sandmann mit anderen Augen und wissen, alles kann anders werden, alles kann ein letztes Mal sein. Ein weiser Blick auf das Leben.
Der Sandmann wird 40. Ein Blick auf diese Früh-Late-Night-Show von Thomas Klug.